Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen mit diesem Beginn des Nachmittagsprogramms. In unserem Panel heute schützt der Verfassungsschutz die Verfassung? Fragezeichen. Ich bin aufgefordert worden, zunächst darauf hinzuweisen, dass dies Audio aufgenommen wird. Wenn irgendjemand das nicht möchte, wird das dann natürlich abgeschaltet. Gibt es irgendjemand, der dagegen ist, dass wir eine Audioaufnahme machen, gegebenenfalls auch nachher bei der Diskussion? Dann würde ich das der Technik mitteilen. Das ist aber nicht der Fall. Schützt der Verfassungsschutz die Verfassung, ist das Thema heute hier auf dem Panel. Sie haben vielleicht draußen auf den Büchertischen gesehen, dass es dazu ein Memorandum der Humanistischen Union gibt. Wir werden in den anderthalb Stunden, die wir haben, zu 5 Personen natürlich nicht alles umfassend diskutieren können. Ich bitte auch um Verständnis dafür, wenn nachher wir zunächst alle 3 kurze Statements abgeben, dass Sie nicht erwarten oder dass Sie sich nicht ärgern, wenn bei irgendjemand etwas fehlt. Denn jeder von uns könnte sicherlich locker aus der Hand mindestens eine halbe Stunde zu diesem Thema reden. So viel Zeit, ich sagte mindestens, haben wir aber nicht. Schützt der Verfassungsschutz die Verfassung? Das ist die Frage. Und darin ist natürlich auch oder im Kern enthalten, ist er sinnvoll, ist er erforderlich? In unserem Thema ist nicht enthalten, schädigt er möglicherweise die Verfassung? Was ist mit den V-Leuten? Was ist mit den Skandalen? Die mögen vielleicht am Rande angesprochen werden, aber das sind nicht unsere Kernthemen, denn die sind teilweise heute Vormittag schon behandelt worden, in anderen Panels, teils werden sie noch behandelt. Auch die Kontrolle ist ein Extra-Panel in diesem Kongress und genauso die Berufsverbote, sodass Sie sich bitte nicht wundern, wenn wir auf diese Themen hier zumindest nicht vertieft eingehen, möglicherweise kurz anstellen. Ich darf zunächst die Teilnehmer auf dem Podium vorstellen und fange zu meiner Rechten an mit Herrn Winfried Ridder. Er war Dozent und langjähriger Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, also zweifellos jemand, der von dem Thema was versteht und sicherlich, oder manche kennen auch sein Buch zum Verfassungsschutz, wo er auch durchaus kritische Äußerungen gemacht hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er nichtsdestoweniger im Kern weiter für seine langjährige Berufstätigkeit steht. Daneben sitzt Frau Cornelia Kerrt, sie ist Vorsitzende der VVN-BDA, also Verein der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, eine Organisation, die, ich glaube, bundesweit lange vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und heute noch in Bayern, wenn ich das richtig sehe, beobachtet wird. Links neben mir sitzt Rechtsanwalt Dr. Udo Kaus von der Humanistischen Union, der häufig, ich glaube, ich kann sagen, eine Vielzahl von Prozessen gegen die Verfassungsschutzbehörden geführt hat und führt. Und auf meiner linkesten Seite sitzt Dr. Rolf Gössner, sicherlich vielen bekannt als Verfasser von einer ganzen Reihe von Büchern und anderen Beiträgen über die Nachrichtendienste und selbst knapp 40 Jahre lang Gegenstand oder Opfer des Verfassungsschutzes gewesen. Mein Name ist Till Müller-Heidelberg. Ich war lange Jahre Bundesvorsitzender der Humanistischen Union, befasse mich seit knapp 50 Jahren mit dem Verfassungsschutz und bin auch ebenso wie Rolf Gössner, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, häufig Sachverständiger im Bundestag oder in Landtagen gewesen zu diesen Themen. Etwas ungewöhnlich will ich noch etwas dazu sagen, wer hier nicht sitzt. Sie mögen sich nämlich angesichts der Vorstellungen der Teilnehmer wundern, dass das Podium nicht besonders ausgewogen zusammengesetzt ist. Das liegt aber nicht an uns. Herr Maaßen, Herr Parlender und Frau Brandenburg, die Präsidenten des Verfassungsschutzes im Bund, in Berlin, in Niedersachsen waren angefragt, haben abgesagt. Herr Clemens Binninger, Frau Högel, Herr Lischka, Herr Uli Grötsch, alles Bundestagsabgeordnete und innenpolitische Sprecher und Mitglieder im NSU-Ausschuss für CDU und SPD haben sämtlichst abgesagt. Professor, auch die Wissenschaft, Professor Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Professor Grumke von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, aber im Grunde Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und Professor Pfahl Traugbeer angefragt, aber abgesagt. Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere tatsächlich aus terminlichen Gründen nicht konnte. Ich halte es aber für ausgeschlossen, dass das wirklich die Gründe bei allen waren. Wir können es nicht ändern. Vorgesehen ist, dass zunächst ich etwa 10 Minuten etwas zur These der HU über die Überflüssigkeit des Verfassungsschutzes rede, dann Herr Ridder ebenfalls 10 Minuten aus seiner Sicht über diese Frage, schützt der Verfassungsschutz die Verfassung, und anschließend die weiteren 3 Podiumsteilnehmer, jeweils kürzer, 5 Minuten etwas ergänzend zu dem, was vorher schon gesagt worden ist, wir dann die Diskussion auf dem Podium noch etwas fortführen und anschließend ins Publikum gehen. Schützt der Verfassungsschutz die Verfassung? Brauchen wir den Verfassungsschutz? Dazu ist nützlich zunächst ein Blick in das Bundesverfassungsschutzgesetz. Was sind denn die Aufgaben des Verfassungsschutzes nach § 3, wörtlich identisch auch in den Landesverfassungsschutzgesetzen? Und was steht dort? Der Verfassungsschutz sammelt Informationen und wertet diese aus über Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das ist die Kernaufgabe und war übrigens bis 1972 die einzige Aufgabe. Inzwischen sind noch hinzugekommen Spionageabwehr, Sicherheitsüberprüfung und manches andere. Aber man wird kaum behaupten können, dass ohne diese zusätzlichen Aufgaben bis 1972 im Höhepunkt des Kalten Krieges wir etwa unsicherer gewesen wären. Deshalb beschränke ich mich auf diese Hauptaufgabe. Nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes ist Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten. Das wird in der Öffentlichkeit häufig geglaubt, es wird uns von der Politik vorgemacht, es ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Dafür sind die Polizeien des Bundes und der Länder, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte zuständig. Sondern der Verfassungsschutz soll als sogenanntes Frühwarnsystem die Politik warnen, wenn sich in gesellschaftlichen Entwicklungen irgendetwas entwickelt, was vielleicht mal gefährlich werden könnte. Und was soll das? Darunter ist wohl faktisch zu verstehen, Meinungen, Auffassungen, politische Ziele von Bestrebungen sollen aufgeklärt werden. Jedoch, Artikel 5 des Grundgesetzes schützt jede Meinung. Die hat den Staat nichts anzugehen. Auch dumme, gefährliche, abscheuliche Meinungen sind geschützt und gehen ihnen im Prinzip nichts an. Zumindest, nein, nicht zumindest, das lasse ich beiseite, sondern ich zitiere dazu die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2005, hat entschieden, dass auch Kritik an der Verfassung und ihren wesentlichen Elementen ebenso erlaubt ist wie die Äußerung der Forderung, tragende Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu ändern. Wenn das in Artikel 5 enthalten ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, dann hat das die staatlichen Behörden nichts anzugehen. Sie kümmern sich trotzdem drum und versuchen uns einzureden, es ginge sie was an, den angeblichen Extremismus zu beobachten. Jedoch, was ist denn das überhaupt? Und geht sie das was an? Auch insoweit hat das Bundesverfassungsgericht schon wegweisende Ausführungen gemacht, dass Extremismus ein reiner politischer Kampfbegriff ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung von 2010 ausgeführt, diesem Begriff des Extremismus fehlt es an bestimmten Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen. Was hat es eine staatliche Behörde anzugehen? Was bei gesellschaftlichen und politisch wechselnden Einschätzungen irgendjemand, irgendeine Gruppierung meint oder vertritt? Und ich darf daran erinnern, was denn alles extremistisch ist und ob wir das auch heute rückblickend für richtig halten, dass die jeweiligen Behörden das beobachtet haben. Zu Bismarck-Zeiten war die SPD eine extremistische Organisation und Vaterlandsverräter. In den 80er Jahren waren das die Grünen und wurden selbstverständlich als extremistisch vom Verfassungsschutz beobachtet. In den 90er Jahren war es die Linke und wurde selbstverständlich vom Verfassungsschutz beobachtet, teilweise auch heute nicht mehr die Linke insgesamt, aber angeblich extremistische Strömungen innerhalb der Linken. Und nun wird neuerdings gefordert, ja, die AfD muss doch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das ist doch auch schon wieder eine extremistische, wenn auch in diesem Fall rechtsextremistische Gruppierung, wird behauptet. Das ist ausdrücklich nicht meine Auffassung, denn ich wiederhole, auch unsinnige, falsche, schändliche Auffassungen sind zulässig und können gesellschaftlich und politisch bekämpft werden, aber nicht durch Administration und Geheimdienste. Wir müssen uns vorstellen, Bestrebungen, angebliche Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, solange sie unter Leuten im Kämmerlein besprechen, gehen weder uns noch den Staat etwas an. Wenn sie größer werden und in die Öffentlichkeit treten, brauche ich doch keinen Geheimdienst und keinen Verfassungsschutz, um sie zu beobachten, dann sehe ich es ja. Und deshalb ist es auch falsch, was immer behauptet wird, der Verfassungsschutz, sprich die Verfassungsschutzbehörden, seien ein Frühwarnsystem. Das ist doch, wenn wir es uns genau angucken, schlicht Unsinn. Denn wann beginnt eine Verfassungsschutzbehörde irgendeine Gruppierung zu beobachten? Doch nicht aus heiterem Himmel als Frühwarnsystem, bevor etwas ist, sondern erst dann, wenn diese Gruppierung in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und deshalb ein Anfangsverdacht besteht, das könnte ja eine Bestrebung sein. Das heißt, das wirkliche Frühwarnsystem, das sind die Medien, das sind die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Forschungsinstitute, das sind die bürgerrechtlichen Organisationen, das ist die Gesellschaft selbst. Der Verfassungsschutz ist also nie Vorläufer, sondern Nachläufer und insofern völlig überflüssig. Und letztlich, wir denken daran, wozu, selbst wenn er das täte, was er sollte, was hat denn der Staat davon, was haben wir davon? Es hat nämlich keinerlei Konsequenzen. So wird ja immer argumentiert, die Politik muss vom Verfassungsschutz informiert werden über Tendenzen, die sich entwickeln, damit sie was dagegen tun kann. Sie kann nichts dagegen tun, Gott sei Dank. Denn solange diese Bestrebungen nicht gewalttätig, nicht strafbar sind, hat auch die Politik und die Behörden nichts dagegen zu tun. Und wenn sie gewalttätig und strafbar werden, dann sind Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig. Und deshalb ist es auch typisch, dass der Verfassungsschutz in Wirklichkeit, in der Realität, das gar nicht macht, was er soll. Nur mal 5 Beispiele, eins noch sehr lang vorbei, die anderen aus der allerletzten Zeit. Der Verfassungsschutz beobachtet eine Veranstaltung im Hessischen Landtag, übrigens der niedersächsische Verfassungsschutz, zur Volkszählung. weiß ich, weil ich das dann anschließend gerichtlich habe als rechtswidrig feststellen lassen. Im letzten Jahr, der Innenminister teilt uns mit von Niedersachsen, dass der Verfassungsschutz beobachtet, wer in die Moschee geht. Ja, wo kommen wir denn dahin? Und demnächst prüft er, wer in die Kathedrale geht oder in die protestantische Kirche. Und dass er Daten von Kindern sammelt. Nach der offiziellen Untersuchung des Innenministers mussten 40% sämtlicher Daten des niedersächsischen Verfassungsschutzes gelöscht werden. In Bayern im Jahr 2012 beobachtet der Verfassungsschutz und sammelt Informationen über eine Bürgerinitiative, die eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einrichtet, gegen das bayerische Versammlungsgesetz. Ganz davon abgesehen, dass diese Verfassungsbeschwerde erfolgreich war. Das Gesetz wurde für verfassungswidrig erklärt, aber diese Verfassungsschützer, nämlich die Bürgerinitiative, werden vom Verfassungsschutz beobachtet als Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Die heutige Bundesdatenschutzbeauftragte hat im kürzlichen Bericht festgestellt, dass der Verfassungsschutz Demonstranten beobachtet und einspeichert. Die nehmen ihr wahr nach Artikel 8 Versammlungsgesetz wahr. Was geht das ihnen an? Das ist schlicht alles rechtswidrig. Und letztes Beispiel, dazu werden wir gleich noch was hören. Der Verfassungsschutz beobachtet Herrn Ramelow und Herrn Gössner, den letzteren knapp 40 Jahre, bestätigt in den Gerichtsverfahren für beide, dass sie nie Verfassungsfeinde waren, dass sie nie zu einer verfassungsfeindlichen Bestrebung gehört haben, aber er beobachtet sie. Das ist doch abenteuerlich und das ist das, was der Verfassungsschutz wirklich tut. Das spare ich mir. Also er ist schlicht überflüssig und einen letzten Punkt angeschlossen. Ich hoffe, ich habe meine eigenen 10 Minuten noch nicht überschritten. Es wird uns ja jetzt eingeredet, oder viele glauben das auch, wir sind gefährdet durch den Terrorismus, dafür brauchen wir doch die Geheimdienste. Terroristische Akte gefährden doch nicht die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das sind schlichte kriminelle Taten. Die gehen den Verfassungsschutz null an, sondern dafür sind die Polizei und die Staatsanwaltschaften da, die im Übrigen auch relativ erfolgreich in diesem Feld tätig sind. Und in einigen Ländern etwa, das ist dasselbe Thema, in Bayern, Hessen, Saarland, Thüringen, steht die Beobachtung der organisierten Kriminalität noch dem Verfassungsschutz zu. Das ist schlicht verfassungswidrig. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat das bereits entschieden, denn das gehört zu den Kernaufgaben der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden. Und das gilt natürlich für alle Sammlung von Informationen über Straftaten. Und das ist das Einzige, was uns erzählt wird, warum wir angeblich den Verfassungsschutz, Klammer auf, und genauso den BND, Klammer zu, brauchen, dass sie uns vor Terrorismus schützen. Weder gehört es zu ihren Aufgaben, noch sind sie darin erfolgreich. Das zweite Thema ist heute Vormittag ebenfalls in einem Panel besprochen worden. Und deshalb ist unsere Antwort: Schützt der Verfassungsschutz die Verfassung? Nein, er schädigt sie. Und diese Auffassung ist auch nicht so extrem abwegig, wie manche heutzutage glauben. Sie wird inzwischen nicht nur von Teilen der Wissenschaft vertreten, von Teilen der Politik, nein, auch etwa von Herrn Hans-Peter Bull, dem früheren Innenminister von Schleswig-Holstein, der seit 2015 die Auffassung vertritt, wir brauchen keinen Geheimdienst-Verfassungsschutz. Danke. Und damit gebe ich das Wort weiter an Herrn Ridder.
Ja, meine Damen und Herren, ich denke, heute Nachmittag, ich habe das heute Morgen auch schon mal angedeutet, ist das für mich hier nun wirklich ein Auswärtsspiel, um das mal so zu sagen. Wenn ich die Positionen auf dieser Bühne mir ansehe, dann ist das 1 zu 4. Trotzdem, da habe ich keine Probleme mit. Das genieße ich in gewisser Weise. Genauso wie ich es genieße, wenn ich mit amtierenden Verfassungsschützern zusammensitze, etwa dem Präsidenten in Bayern oder der Präsidentin von Baden-Württemberg. Auch das genieße ich, um es einmal so zu sagen. Aber es wäre natürlich sinnvoll gewesen, wir hätten heute wirklich eine plurale Struktur, heute Nachmittag hier am Podium und würden dann weiter in der Ausgangsposition sein. Ich will mal das, was ich an Stichworten vorbereitet habe, beiseite nehmen und will gucken, dass ich auf die wichtigsten Punkte, aus meiner Sicht wichtigsten Punkte, die Sie hier gerade in Ihrem Eingangsstatement vorgetragen haben, dass ich darauf eingehe. Vielleicht noch zu Ihrer Vorbemerkung, da Sie gehen davon aus, dass ich auch heute noch zu meiner langjährigen Tätigkeit im BfV stehe. Ja, das ist so. Das ist so. Ich hatte zwei Aufgabenfelder. 5 Jahre habe ich im Rechtsextremismus gearbeitet. Ich habe noch Adolf von Tann 1969 in diesem ganz entscheidenden Wahlkampf, wenn Sie so wollen, begleitet. Damals war die NPD wirklich noch eine Größenordnung. Viele werden sich erinnern. Die Anteile lagen in den süddeutschen Ländern bei 9-10% und bei der Bundestagswahl lagen sie dann im Ergebnis bei 4, also die NPD war damals real eine Gefahr für das politische System. Wir hätten eine sozialliberale Koalition mit all den weitreichenden Reformkonzepten in diesem Lande nicht gehabt, wenn die NPD damals in den Bundestag gekommen wäre. Meine Tätigkeit im Bundesamt hat nach dieser rechtsextremistischen Phase dann 15 Jahre lang dem linken Terrorismus gegolten. Und ich bin 77 im Deutschen Herbst, wenn Sie so wollen, dort in diese Aufgabe hineingeschmissen worden. Das hat viel Kraft gekostet, hat mir aber natürlich auch erheblichen Einblick verschafft, nicht nur in den deutschen Terrorismus, sondern auch in die internationalen Zusammenhänge, die wir damals zu bearbeiten hatten. Sie erinnern sich alle als Beispiel an die Entführung der Landshut 1977. Hier war eine internationale Dimension zu erkennen, die uns auch, was die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten angeht, vor große Herausforderungen gestellt hat. Und das wäre ein erster Punkt, wo ich mal einsteigen würde. Mir fällt auf, ich will nicht polemisch sein, aber wie provinziell eigentlich die Argumentation der HU ist, die internationale Dimension im Zusammenhang mit den Geheimdiensten finde ich kaum als einen wichtigen Faktor in dieser Argumentation. Wenn Sie heute etwa den Forscher Peter Neumann, den Terrorismusforscher, sich ansehen und anhören, wenn Sie den Vorgang in Chemnitz sich ansehen, dann wissen wir, dass wir es heute ja mit einer Internationalisierung in der Zusammenarbeit zu tun haben. Und von daher stehen wir natürlich vor der Frage, sollen wir nun wirklich einen deutschen Sonderweg beschreiten, endlich wirklich einen echten deutschen Sonderweg wieder beschreiten, indem wir allen unseren internationalen Partnerdiensten mitteilen, sehr geehrte Regierung X, wir bedauern sehr, aber wir haben uns in Deutschland entschlossen, den Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz einzustellen, wie es mit dem Auslandsgeheimdienst ist. Da haben wir uns noch kein abschließendes Urteil gebildet. Dazu werden wir demnächst uns möglicherweise äußern. Wir wissen, der BND arbeitet heute zwischen 450 und 500 Geheimdiensten zusammen. Wir wissen heute ein Meldungsaufkommen vom saudi-arabischen Dienst zum indischen Dienst in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und in denen allen werden wir mitteilen, die Bundesrepublik Deutschland stellt seine Tätigkeit, was die Nachrichtendienste ein. Bitte wenden Sie sich an eine neue Dokumentations-Koordinierungswissenschaftliche Institution, die nimmt Ihre Einschätzungen und Anforderungen gerne entgegen. Wir wissen alle, kein Dienst wird einer solchen gedachten Institution, die auch für mich eine wichtige Aufgabe übernehmen könnte, will darauf nutzen, aber kein Dienst wird einer solchen Institution auch nur eine quellengeschützte oder wie auch immer geartete Meldung, ob geheim, VS vertraulich eingestuft, wie auch immer, geben. Also meine Frage gebe ich zurück an Sie. Haben Sie diese internationale Dimension gar nicht vor Augen oder sollen wir diesen Sonderweg gehen? Ich will auch daran erinnern, dass wir schon mal sehr viel weiter waren, was die europäische Dimension angeht. Im Zusammenhang mit dem Lissabonner Vertrag hat es ernsthafte Diskussionen gegeben um die Etablierung eines europäischen Geheimdienstes. Und auch da frage ich und werfe ich mal ganz konkret die Frage auf, sollen wir denn wirklich jetzt dem französischen, dem belgischen Dienst oder der holländischen Regierung, als ja noch aktuelle, wie ich es richtig sehe, EU-Ratsführung, sollen wir denen mitteilen nach den Vorgängen in Paris und Brüssel? Wir haben mit Bedauern ihre Vorgänge zur Kenntnis genommen, aber wir müssen ihnen leider mitteilen, dass wir ihnen und ihren Partnerdiensten nicht für einen Informationsaustausch, für eine Einschätzung der Lageanalyse zur Verfügung stehen. Bei uns macht das ein Institut für und so weiter. Ein nächster Punkt wäre, der mich mal ein grundsätzlicher Punkt, der mich wirklich geärgert hat. Das ist im Zusammenhang mit Ihrem Grundrechte-Report hier die Feststellung, dass die wirklichen Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen Ordnung derzeit im Wesentlichen von staatlichen Institutionen in dieser Republik ausgehen. Wenn damit, ich habe mal gearbeitet vor vielen, vielen Jahren über Robert von Mohlen, das ist einer der großen Liberalen im 19. Jahrhundert. Ja, so ist es, einer der ganz großen Liberalen. Eine Feststellung zum damaligen Zeitpunkt, also Mitte, er war Mitglied der Paulskirche, 48, also eine solche Feststellung in dieser Zeit kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern auch voll unterstützen. Aber im Jahr 2016 geht die wirkliche Gefährdung in dieser Republik von dem Staat aus, von dem Staat Bundesrepublik Deutschland. Da lebe ich in einer anderen Republik, muss ich sagen, oder wir hier leben in einer unterschiedlichen Republik. Wenn ich mir doch, und Martina Renner hat das ja heute nur mit wenigen Daten heute Morgen auch hier angesprochen, wenn ich mir die Welle rechter Gewalt in dieser Republik ansehe, wenn ich mir die nicht annähernd so, Gott sei Dank bisher, Welle des islamistischen, dschihadistischen Gewaltpotenzials ansehe, und wenn ich mir die Angriffe gegen die verfassungsmäßige Ordnung wiederhole, wenn ich mir die Angriffe gegen die verfassungsmäßige Ordnung, sei es in Dresden, in Heidenau oder wo auch immer ansehe, dann muss ich sagen, ist das die Republik, auf die wir uns einzustellen haben, mit allen Instrumenten, die dazu geeignet sind. Weiterer Punkt, die Frage, wie beurteilen wir den bisherigen Verfassungsschutz in dieser Republik? Und da schließe ich mich voll der kritischen Bewertung an. 60, 65 Jahre Verfassungsschutz sind eine ganz, ganz miese und üble und Bilanz. Es ist völlig unstrittig, wobei ich nicht mal so sehr auf die einzelnen sogenannten Skandale angehe. Traube, Zeller Loch, die Begleiterscheinungen des radikalen Erlasses. Das alles sind furchtbare Vorgänge gewesen, zu denen ich viel sagen könnte, aber da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Nur, ich persönlich gehe noch im Prinzip noch weiter und ich sage, der Verfassungsschutz hat im Unterschied zu den anderen Sicherheitsbereichen jede Möglichkeit und jede Chance eigentlich gehabt, aber sie nicht genutzt, wirklich eine angemessene, effiziente
Rolle und einen Stellenwert in der deutschen Sicherheitsarchitektur zu erreichen. Ich will in dem Zusammenhang nur noch mal sagen, eigentlich waren, wenn man sich die Entstehungsgeschichte aller Sicherheitsbereiche ansieht, BND, BKA, Franziska Ausstein von der Süddeutschen Zeitung hat gesagt, es war ein Sauladen der BND und das BKA ist genauso ein solcher Sauladen gewesen. Nur diese Behörden haben es geschafft, im Laufe der Entwicklung wirklich erhebliche Reformanstrengungen zu unternehmen, im Unterschied zum BfV, was sowohl die Gründungsgeschichte als auch die Phase des Kalten Krieges, als auch die spätere Phase bisher nicht entsprechend genutzt hat und aufgearbeitet hat, um wirklich ein angemessenes Konzept zu entwickeln. Aber, können wir den Schlussstrich ziehen und sagen, angesichts dieser Fehlentwicklungen im Verfassungsschutzbereich, angesichts der strukturellen Schwächen im analytischen Bereich, im operativen Bereich, dazu könnte ich überall eine Menge sagen, deute das nur an, angesichts der strukturellen Schwächen, noch der personellen Schwächen, können wir sagen, wir müssen sie vom Spielfeld nehmen. Irgendwo habe ich so eine Formulierung genommen. Wir geben ihnen keine Chance mehr. Und zu dieser Schlussfolgerung bin ich heute noch nicht bereit.
Vielen Dank, Herr Ritter. Ich glaube, Sie haben uns mit Ihren Ausführungen wieder tüchtig Futter gegeben für die weitere Diskussion. Aber jetzt zunächst Dr. Udo Kaus.
Also, das waren ja jetzt wieder Steilvorlagen, HU und provinziell. Ich glaube, das ist einfach sozusagen notwendig, da einfach nochmal sich klar zu machen, worüber wir sprechen, wenn wir über Verfassungsschutz sprechen. Wir sprechen hier nicht über operative Einheiten, die im Bereich des Terrorismusaufklärens tätig sind, sondern wir sprechen hier über den Verfassungsschutz eines Organs, die sozusagen als Meinungspolizei agiert. Noch bin ich zu leise. Okay. Wir sprechen über den Verfassungsschutz als eine Art Meinungspolizei und nicht über eine Einheit, eine Handlungseinheit des Staates, die sich hier mit Terrorismus befasst. Müller-Heidelberg hat vorher eins schon klar gemacht, der Verfassungsschutz ist sozusagen im Bereich Frühwarnsystem. Und im Bereich Frühwarnsystem, so wie er sich selber versteht, ist ein ganz anderes, als wenn er im Bereich kriminalistischer Tätigkeit ist. Das, was Sie angesprochen haben, ist kriminalistische Tätigkeit im weitesten Sinne. Und da haben wir unsere Organe schon, da haben wir auch das Bundeskriminalamt. Und das würde dann sozusagen der Ansprechpartner sein dafür, für das, was hier zu sicherheitsmäßig zu machen ist. Deswegen würde ich auch jetzt nicht gerne darüber diskutieren, wie schlagkräftig ist eine terroristisch arbeitende eine Einheit, die sich im Antiterrorismuskampf befindet, als Verfassungsschutzeinheit, das sehe ich als eine Polizeiaufgabe an, sondern über das, womit dieser Dienst sich hier in dieser Republik sozusagen seine Chance, die Sie auch zu Recht gesagt haben, vertan hat. Denn die Chance hat dieser Dienst vertan aufgrund seiner Geschichte. Und die Aussage, nur um das aufzunehmen, dass der Staat sozusagen sehr gefährdet sei oder unsere Gesellschaft sehr gefährdet sei durch staatliche Organe, hat damit was zu tun, dass hier eine ganz große Sorge herrscht. Wenn wir uns vorstellen, dass diese durchaus rosa, auch wirtschaftlich rosa Zeiten nicht mehr vorhanden sind, dann würde ein Staat, der durchaus auch repressiver arbeitet, ganz ein ungleich größeres Potenzial an Macht haben, als jemals ein Staat in dieser Welt sozusagen gehabt hat. Und das sind die Ängste, die uns hier beflügeln und hoffentlich auch so weit bringen, dass wir hier auch eine aktive Gegenwehr dazu erstellen können. Ich denke, das sollte mal eigentlich davor gesagt sein. Ich greife ein Wort auf von Müller-Heidelberg, Frühwarndienst. Ich denke, das ist eine Chimäre. Das ist so eine Art Selbstbesprechungsteil. Die Geheimdienste wollen vor allen Dingen der Politik weismachen. Sie würden merken, wenn sich was zusammenbraut. Das ist ja die Formulierung, die Frau Bube etwa gehabt hat. Und das ist eigentlich etwas, was bis jetzt in keinster Weise eingelöst worden ist. Die Beispiele, die wir haben, sind das Gegenteil. Und für mich ist das also total beschämend gewesen, wie jetzt bei der Festnahme dieses IS-Täters, den wir hier gehabt haben, wie unser Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz plötzlich nach vorne gewählt ist und pressemäßig diesen Bereich für sich reklamiert hat, der ein ganz klarer Polizeibereich war. Und ich finde es also unglaublich, dass man sowas hinnehmend auch sozusagen ohne große Problematik, denn hier tritt eine Doppelung der Instanzen und der Zuständigkeiten ein. Das ist nach allgemeiner Auffassung in der rechtswissenschaftlichen Literatur, ist das ein Unding, das ist gefährlich, wenn plötzlich im gleichen Zuständigkeitsbereich verschiedene Behörden arbeiten. Und ich warne insofern von hier sozusagen da etwas zu sehen. Also das ist ein Beispiel gewesen, wie jemand so einen Bereich usurpiert, der Verfassungsschutz, den er nie gehabt hat. Natürlich, seitens der Politik wird es gerne gehört, wenn man sagt, wir haben die Sache im Griff, wir sehen, was da ist. Denn damit wird Politik aus seiner Bringschuld entlassen, nämlich der Bringschuld, sich in der Verantwortung unseres gesellschaftlichen Systems zu befinden und dann die richtigen Schritte auch zu ergreifen, um Rechtsextreme und sonstige Linksextreme, was auch immer, jetzt bei den Extremitäten bleibe ich einfach völlig wertneutral mal, überhaupt in den Griff zu kriegen. Aber das ist eine politische Aufgabe, die man nicht administrativ einem Verfassungsschutz überlassen kann. Diesen Anspruch, ja, der hier von den Diensten vorgegeben wird und der von der Politik immer zu gern aufgenommen wird, weil sie sich darüber entlastet, diesem Anspruch ist der Verfassungsschutz, unsere Geheimdienste, zu keinem Zeitpunkt in unserer Republik gerecht geworden. Und ich denke, sie konnten ihm auch nicht gerecht werden. Und das nenne ich das eigentliche Systemversagen. Ja? Es wird ein Anspruch hochgestellt, den man nicht erfüllen kann, und dann aber trotzdem sozusagen dieser Anspruch verfolgt. Ich finde, das ist ein Problem. Und jetzt sozusagen wieder die Aufnahme, das, was Herr Ritter gesagt hat, dass die fremden Geheimdienste oder fremden Dienste, das ja auch Polizeidienststellen, plötzlich damit irgendwelchen privaten Institutionen verkehren müssen sie nicht. Wir haben das Bundeskriminalamt. Und ich gehe nochmal für diesen ganzen Terrorbereich und ich gehe nochmal dazu, im Bereich der privaten und der wissenschaftlichen Institutionen, sei es Einzelpersonen, sei es wissenschaftliche, universitäre Einrichtungen, die wissen tausendmal mehr über das, was im Rechtsextremismusbereich vorhanden ist, als das, was unser Verfassungsschutzbereich, Verfassungsschutzgesetz, das Verfassungsschutz tut. Schauen Sie einfach mal diese 50 Seiten im baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht an. Das ist, kommt mir so vor, wenn ich als eine Bildbeschreibung im Bereich oder eine Lyrikbeschreibung in der Schule mit 16 oder 17 Jahren machen müsste, wie aus Bildtexten oder mit Texten rechtsradikaler Songs, da plötzlich eine rechtsextremistische Struktur herausgebildet wird. Also soweit dazu. Das Problem ist natürlich hier der Geburtsfehler unserer Republik. Die ersten 50 Jahre der Existenz des Geheimdienstes, des Verfassungsschutzes, standen im Zeichen der Bekämpfung sozialistischer, kommunistischer Bestrebungen. Und Rechtsextremismus, ja, ist überhaupt als solcher letztlich nur erkannt worden, wenn er offen aufgetreten ist, wenn er offen rassistisch, antisemitisch aufgetreten ist. Sonst war sowas Rechtsextremismus nicht auf dem Schirm des Verfassungsschutzes. Und das ist eigentlich das Problem, was ich jetzt sozusagen als einen zweiten Geburtsfehler sehe. Die personellen Identitäten, die sind verlassen worden. Die waren die ersten Jahrzehnte ganz groß noch und ganz stark da. Diese personalen Identitäten, die haben wir heute nicht mehr. Aber die Bilder, die sozusagen noch für diesen Dienst prägend sind, die gehen bis zum heutigen Tage. Und ich meine jetzt als Rechtsvertreter von Rolf Gößner, ein Verfahren gegen 40 Jahre Vertretung, Beobachtung durch den Verfassungsschutz, was heute dort noch geschrieben wird, es zieht einem die Zehennägel nach oben. Das ist sozusagen finsterstes 50er-Jahre-Jonglieren, 50er-Jahre-Bild mit den Bedrohungslagen der damaligen Zeit, um etwas zu rechtfertigen. Ich habe schon mal nachgefragt, wenn Sie so schreiben, wie Sie jetzt schreiben, den Kollegen, der das vertritt, ja, dann wird der wahrscheinlich noch beobachtet jetzt. Ja. Also das ist sozusagen ich habe keine Hoffnung dabei, dass der wirklich sich sehr viel getan hat. Und ich nehme das jetzt als Beispiel noch auf, was der Till Müller-Heidelberg gesagt hat. Er hat aus dem Tätigkeitsbericht der Bundesdatenschutzbeauftragten zitiert: Heute spielt sich der Dienst sozusagen nicht mehr so ab. Aber jetzt, ich lese eine Stelle vor aus einem Prüfbericht über die Speicherungspraxis des Bundesamtes für Verfassungsschutz und was der Innenminister als Dienstaufsichtsbehörde dazu hält. Also, Die Voraussetzungen darf der Verfassungsschutz darf Kernkraftwerkgegner nicht allgemein beobachten. Und das hat sozusagen die Frau Vosshoff gerügt. Und dann hat das Bundesministerium des Inneren, also die höchste Stelle, hat zurückgeschrieben, das Bundesministerium hat in seiner Stellungnahme zu meinem Prüfbericht gleichwohl einen Zusammenhang zwischen Kernkraftgegnern und Linksextremismus hergestellt. Es folgert aus der Teilnahme an einer solchen Demonstration, dass die Nutzung der Kernkraft als Ausdruck des menschenverachtenden kapitalistischen Systems kritisiert werde und dementsprechend Kernkraftgegner dieses kapitalistische System überwinden wollen. Das ist sozusagen aktuellste Meinung noch heute dessen, was da ist. Sie haben sozusagen biederstes Verständnis von Politik und den Gefahren und was unsere demokratische Kultur betrachtet. Sowas nenne ich für gefährlich. Und das ist jetzt nicht irgendwie vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren gemacht. Das ist aktuell im letzten Tätigkeitsbericht der Bundesdatenschutzbeauftragten. Ja, soweit dazu. Also um die Hoffnungen zu sehen, wovon wir sprechen. Ich würde ein Wort noch zur Kontrolle sagen. Wir haben heute Auskunftsrechte gegenüber dem Verfassungsschutz. Wir wissen heute dank der datenschutzrechtlichen Kontrollrechte und der Auskunftsrechte so viel wie, das ist meins, ja, so viel wie vorher noch nie über diese Dienste. Ja? Aber gleichzeitig wissen die Dienste dank der Digitalisierung so viel noch wie noch nie über uns. Und das ist jetzt das Problem. Die gerichtliche Kontrolle bringt ganz viel und die Dienste waren noch nie sozusagen so nah dran in der Überprüfung und ihnen ist das total unangenehm, das ist klar. Beispiel bei Rolf Gößner waren 2000 Seiten waren gebracht worden, also quasi seine Akte ist 2000 Seiten stark, nur 1700 Seiten waren etwa der Umfang geschwärzt. Wir haben also sozusagen 15% bis 18%, die sozusagen frei lesbar waren. Der Dienst hat das dem Gericht zur Prüfung gemacht. Das Gericht muss jetzt das übersehen. Das Gericht hat gesagt, das, was da frei ist, was ich da lese, reicht überhaupt nicht dazu, um deine Extremismusgefahr irgendwie in einer Weise zu sehen und hat sozusagen das für rechtswidrig gehalten. Wenn jetzt meine Vermutung, jetzt wäre ich doch als Dienst dran gewesen und sage, jetzt mache ich das auf, was schwarz steht. Da stehen doch die ganzen schlimmen Stellen dann. Ja? Das macht der Dienst nicht. Er nimmt lieber in Kauf, dass er eine Niederlage erleidet, weil er sozusagen dieses ganze Bedrohungsszenario und alles, was da steht, oder auch seine Art des Denkens nicht preisgeben will, ja, seine Operationsmethode. Es wird sogar gestrichen, wenn ein Seitenstrich ist. Wenn ein Bearbeiter des Verfassungsschutzes sich eine Seitenmarkierung gemacht hat, wird der ganze Text gestrichen, damit man nicht sehen kann, ob er gestrichen, was da sozusagen für ihn interessant war. Sie finden sozusagen nichts in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz meine ich, dass hier sozusagen die Auskunftsrechte wahrgenommen werden, weil das die einzige Chance ist, einen gewissen kleinen Zipfel Legitimationsfordernis zu holen. Und das ist mein Appell an Sie, nehmen Sie die Rechte wahr und scheuen Sie sie nicht.
Vielen Dank und dann bitte Frau Kehrt.
Ja, einen schönen guten Tag. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wird im März 2017 70 Jahre alt, älter als der Verfassungsschutz, aber solange es ihn gibt, begleitet er die VVN sozusagen durch Beobachtung. Aus unserer Erfahrung würde ich erstmal behaupten, dass allein der Begriff Verfassungsschutz für einen Inlandsgeheimdienst dieser Art ein Euphemismus ist, der eigentlich überhaupt nicht hinzunehmen ist. Und das, was wir kennen als Ergebnis der Beobachtung des Verfassungsschutzes, ist das, was wir beschreiben würden als den Versuch eines Geheimdienstes, die Zulässigkeit der Bandbreite gesellschaftlicher Diskussionen zu bestimmen, was nun überhaupt nicht die Aufgabe eines Geheimdienstes sein kann, sondern was, wie das vorhin ja auch anklang in dem, was Herr Müller-Heidelberg zitiert hat, eigentlich Aufgabe des gesellschaftlichen Diskurses ist, sozusagen selbst herauszuarbeiten, wo die Bandbreite sozusagen dessen, was gesellschaftlich als zulässig zu betrachten ist, endet. Aber genau das maßt sich der Inlandsgeheimdienst an. Er hat dann zum Beispiel im Jahr 1997 zum 50. Geburtstag der VVN, die damals schon VVN Bunte Antifaschistinnen hieß, so heißt sie seit 1971, in dem nämlich durch das von Ihnen ja vorhin schon angesprochene Erstarken der NPD und so weiter die ehemaligen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus, die nämlich diejenigen sind, die die VVN gegründet haben, sich geöffnet haben für junge Menschen, weil sie schon der Meinung war, dass das Problem des Neofaschismus sie biologisch überleben wird. Und zum 50. Geburtstag dieser Organisation kam also ein fast 80 Seiten starkes Werk raus, wo also ganz am Anfang auch zu lesen ist, eine Auseinandersetzung mit dem Wirken der VVN berührt Grundfragen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Was ja im Grunde genommen heißt, dass hier ein Beitrag vorgelegt wird zu einer, ich sage mal, geschichtspolitischen Interpretation der Geschichte, in dem Fall jetzt der Bundesrepublik unter dem Gesichtspunkt sozusagen von Antifaschismus. Sie haben vorhin gesagt, die VVN-BDA wird heute nur noch in Bayern beobachtet. Das ist leider gar nicht richtig. Ja, wir haben das bis vor kurzem eigentlich auch gedacht, dass es so wäre. Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren stand die VVN, Bunte Antifaschisten, noch fast in jedem Verfassungsschutzbericht. Inzwischen ist es nur noch in Bayern der Fall. Das stimmt. Aber wir haben erfahren müssen, durch eine Anfrage der AfD an den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, beantwortet von demselben, dass selbstverständlich, wie es dort heißt, die VVN-BDA auch weiterhin beobachtet wird. Nur erscheine es nicht mehr zweckmäßig, sie auch im Bericht zu erwähnen. Und hier im Raum sitzt Silvia Gingold, die im Januar sozusagen einen Prozess führt gegen den Verfassungsschutz, weil sie bei einer Anfrage, die sie an das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen gestellt hat, feststellen musste, dass sie dort sozusagen registriert ist, und zwar deshalb, weil sie mit der Autobiografie ihres Vaters, des in Frankreich hochgeehrten und auch in Frankfurt übrigens hochgeehrten Widerstands- und Resistenzkämpfers Peter Gingold auf Lesereise geht. Und in dem Kontext ist dann auch zu lesen, dass die Beobachtung nicht etwa erfolgt, weil sie aus der Biografie ihres Vaters liest, sondern weil sie das als Mitglied der VVN-BDA tut. Also das heißt, es wird sozusagen vom Verfassungsschutz, von einem Geheimdienst werden, ich sage mal, vollkommen öffentliche Aktivitäten einer Organisation und von Personen, die für diese Aktivität, für diese Organisation aktiv sind, zum Anlass genommen, diese Person sozusagen in die geheimdienstliche Überwachung zu nehmen und die Organisation auch. Wenn man sich also diese 77 Seiten durchliest, dann stellt man mehr oder weniger fest, dass da ungefähr nichts drinsteht, was nicht vollkommen öffentlich ist. Passiert wäre. Und solange ich in irgendeiner Weise für die VVN und die Antifaschisten tätig bin, immerhin 26 Jahre inzwischen, gibt es sozusagen nichts, was wir tun, was nicht vollkommen öffentlich wäre. Aber im Verfassungsschutzbericht wird das sozusagen immer frisiert in Hinblick auf etwas, was verfassungsfeindlich sei. Und dazu gehört als allererstes schon mal, dass der Antifaschismus als solches in den Generalverdacht gestellt wird, kommunistische Propaganda zu sein. So finden wir hier in dieser Schrift, das finden wir auch in der Auseinandersetzung der bayerischen VVN-BDA mit dem Verfassungsschutz beziehungsweise der entsprechenden gerichtlichen Auseinandersetzung. Das finden wir auch in den Schriftsätzen, mit denen Silvia Gingold es zu tun hat. Von daher ist das zwar 20 Jahre alt, aber leider in der Argumentation des Verfassungsschutzes nicht überholt. bilden unter der Chiffre Antifaschismus ein komplexes politisches Programm, dessen Endziel die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Demokratie und ihre Ersetzung durch eine, in Anführungszeichen natürlich antifaschistische, zumeist verstanden als sozialistisch-kommunistische Ordnung darstellt. Es wird sozusagen des Weiteren ausgeführt, es gäbe ein demokratietheoretisch fundierteres wissenschaftliches Erklärungsmuster namens Totalitarismustheorie, und das lege gelegentlich nahe, man könne auf den Begriff Antifaschismus völlig verzichten, da er als Legitimationsideologie des realen Sozialismus und als Konzept zur Bekämpfung liberaler Demokratien vollständig diskreditiert sei. Also ich muss mir ehrlich sagen, ich kenne wenig, was im wissenschaftlichen Diskurs so diskreditiert ist wie die Totalitarismustheorie. Das ist schlicht und einfach Meinungsmache. Und das ist schlicht und einfach Diskreditierung anderer qua Amt durch Nennung im Bericht und durch Herstellung von Bezügen, die vollkommen unhistorisch zu verschiedensten Zeiten, ohne zu berücksichtigen, in welcher Zeit findet was statt, in welcher Zeit leben wir, gebetsmühlenartig sozusagen wiederholt wird. Es gibt dann zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem bayerischen Verfassungsschutz tatsächlich die Ansage, in Bayern hat die VVN Bund der Antifaschisten ungefähr 700 Mitglieder. Ja, es wird für Bayern behauptet, eine im Wesentlichen kommunistische Steuerung. Dazu werden zwei Personen herangezogen. Das eine ist der Überlebende von Theresienstadt, Ernst Grube, der inzwischen mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde für seine Zeitzeugentätigkeit. Und das andere ist ein nicht in Bayern beheimateter Bundessprecher der VVN Bund der Antifaschisten, Ulrich Sander. Also an zwei Personen wird festgemacht, die kommunistische Steuerung einer Organisation, die allein in Bayern 700 Mitglieder hat. Das ist schlicht und ergreifend absurd. Ja, ich komme jetzt bald zum Schluss und will nur noch eins hinzufügen. In Bayern gibt es auch im Übrigen eine Seite, die so ein bisschen aufgemacht ist, wie diverse Seiten von Initiativen gegen rechts. Da gibt es Bayern gegen Linksextremismus, wo man also unter anderem auf einer Bayernkarte dann auch Orte anklicken kann, wo die VVN zum Beispiel Büros hat. Und auch das ist sozusagen nach unserer Kenntnis eine Seite, die unter anderem vom Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern verantwortet wird, was natürlich auch auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung und die Diskreditierung, sage ich mal, nicht nur der VVN Bund der Antifaschisten, sondern des Themas als solches dient. Und wenn ich dann höre, Angriffe gegen die verfassungsmäßige Ordnung, wie wir sie in Dresden haben, denen muss man begegnen. Und da denke ich einfach mal, ja, das muss man. Ja, das muss aber die Gesellschaft, dann dazu gehören die Organisationen, die sich das zum Ziel gesetzt haben, und dazu gehören wir. Und wer uns und andere, die das tun, im Verfassungsschutzbericht diffamiert, der verhindert genau das, was er programmatisch im Namen trägt. Und wenn so ein Verein jetzt plötzlich auch noch mit einem Bildungsauftrag ausgestattet werden soll und Schülerinnen und Schulen in Schulen beglücken soll, sozusagen, wo ja eigentlich erwartet wird, dass Schülerinnen und Schüler zu kritisch denkenden Menschen herangezogen werden, dann bin ich der Meinung, dass das die vollkommen falsche Richtung ist.
Vielen Dank, und für die erste Runde zum Schluss Rolf Gößner.
Ja, der Schluss. Es ist vieles gesagt worden, möglicherweise sogar fast alles. Ich versuche noch eine Facette aufzumachen. Ich merke allerdings, es wird möglicherweise zunächst mal ins Persönliche gehen. Manche von Ihnen, von euch, ahnen es möglicherweise. Ich bin in gewisser Weise ja befangen, was das Thema Verfassungsschutz angeht. Und warum? Weil mich eben dieser Inlandsgeheimdienst, das ist genau der das Bundesamt für Verfassungsschutz, insgesamt, und das ist ja erwähnt worden, fast 40 Jahre lang überwacht und ausgeforscht hat, und zwar schon als Jurastudent und seitdem praktisch ein Arbeitsleben lang in allen meinen beruflichen Funktionen als Rechtsanwalt, als Publizist, als parlamentarischer Berater, auch als Präsident der Internationalen Liga für Menschenrechte seinerzeit und als stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof in Bremen. Ne, das ist ja noch eine Spezialität. Unter diesen Überwachungsbedingungen war natürlich an Vertrauensverhältnisse, an Mandatsgeheimnisse oder Informantenschutz nun überhaupt nicht mehr zu denken. Unter diesen Bedingungen überhaupt, ja sagen wir mal, investigativ zu recherchieren, ist es fast eine Unmöglichkeit. Ich habe es Gott sei Dank trotzdem einigermaßen hingekriegt, ohne meine Informanten zu gefährden. Nun, einer der abstrusen Vorwürfe des Bundesamts für Verfassungsschutz lautet: Ich würde mit meinen staats- und geheimdienstkritischen Einlassungen die Sicherheitsorgane diffamieren und wolle den Staat wehrlos machen gegen seine inneren und äußeren Feinde. Also welche Macht er mir da zuschanzt, das ist schon erstaunlich. Da muss ich noch mal in mich gehen. Nach einem 5-jährigen Prozess erklärte dann das Verwaltungsgericht Köln diese groteske Dauerüberwachung für von Anfang an grundrechtswidrig. Nach weiteren 5 Jahren hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen die Berufung der Bundesregierung gegen dieses Urteil tatsächlich zugelassen. Das heißt, wir, mein Anwalt Udo Kaus und ich, gehen nach 10 Jahren Verfahrensdauer in die nächste Runde, Ausgang und Ende ungewiss. Da können leicht noch ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte hinzukommen. Eigentlich ein Fall für den Bundesrechnungshof wegen Verschwendung öffentlicher Gelder. Mehr zu dieser Überwachungs- und Verfahrensgeschichte heute Nachmittag, dann um 16.30 Uhr. Nun, es war für mich ja ganz besonders erschreckend, mit welcher ideologischen Verbissenheit und Ausdauer der Verfassungsschutz neben vielen anderen linken Gruppen und Antifaschisten mich und meine Bürgerrechtsarbeit ununterbrochen über Jahrzehnte hinweg beobachtet hatte, während sich andererseits Neonazis und rechter Terror fast unbehelligt entwickeln und ihre Blutspur durch die Republik ziehen konnten. Und in welchem Ausmaß der Verfassungsschutz über sein unkontrolliertes V-Leute-System in die gewaltbereiten und mörderischen Neonazi-Szenen verstrickt ist, sie mitfinanziert und stärkt, anstatt sie zu schwächen. So ist jedenfalls der Verfassungsschutz selbst Teil des Neonazi-Problems geworden. Jedenfalls konnte er nichts oder kaum etwas zu dessen Bewältigung oder Lösung beitragen. Da drängt sich dann doch für mich die Frage auf, welche Werbefirma war wohl ist auf die glorreiche Idee gekommen, diese Institution ausgerechnet Verfassungsschutz zu nennen. Was verbirgt sich in Wirklichkeit hinter dieser wohlklingenden, aber doch irreführenden Bezeichnung, die wir so ja letztlich unhinterfragt benutzen im Alltag? Wir sollten uns da vielleicht auch noch was anderes angewöhnen, auch mehr von dem reden, was es eigentlich ist. Und das ist auch das strukturelle Problem, nämlich von einem Inlandsgeheimdienst. Also, ich habe die Frage gestellt, was steckt eigentlich dahinter? Antwort in aller Kürze. Dahinter steckt ein antikommunistisch geprägter ideologischer Regierungsgeheimdienst mit geheimen Strukturen, Mitteln und Methoden wie verdeckten Ermittlern, V-Leuten, Überwachungstechnik sowie der Lizenz zu Gesinnungskontrolle, Infiltration, Täuschung, Desinformation und Vertuschung. Das bedeutet, Verfassungsschutz ist in Wirklichkeit ein euphemistischer, ich sage Tarnname, hinter dem sich ein intransparenter, skandalgeneigter Geheimdienst versteckt. Und solche Geheimdienste neigen eben auch in einer Demokratie zu Verselbstständigung und Machtmissbrauch und gefährden die Bürgerrechte vieler Menschen, das kennen wir aus der ganzen Geschichte des Verfassungsschutzes, sowie gefährdet auch rechtsstaatliche Prinzipien. Und gerade in seiner Ausprägung als Inlandsgeheimdienst, das ist ja so der Kern, um den das eigentlich geht. Und hier haben wir es eben, die Verbindung von Geheimdienst, Inlandsgeheimdienst und Gesinnungsproblematik. Ne? Diese Verbindung ist ja ganz besonders krank. Gerade in seiner Ausprägung als Inlandsgeheimdienst ist der Verfassungsschutz, der ja Verfassung und Demokratie schützen soll, meines Erachtens selbst Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil er weder transparent noch wirklich demokratisch kontrollierbar ist und damit natürlich ganz wesentlichen demokratischen Grundprinzipien widerspricht. Genau genommen eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz, der sich wegen seines notorischen Demokratiedefizits letztlich selbst beobachten müsste. Ja, da bin ich unter 5 Minuten geblieben. Danke sehr.
Ja, vielen Dank, Rolf Gössner. Ich möchte anknüpfen an eine Äußerung von Rolf Gössner und an 2 Äußerungen von Herrn Ridder und ihm dann auch gleich die Möglichkeit geben, dazu nochmal Stellung zu nehmen. Zum einen hast du angesprochen Bundesrechnungshof. Dieser Verfassungsschutz, Bundes- und Länderverfassungsschutzbehörden, kostet uns 500 Millionen. Finden Sie auch die detaillierten Zahlen im Memorandum der Humanistischen Union, wobei das die Zahlen von 2012 sind. Nach dem, was inzwischen geschehen ist, sind sowohl die Personen wie die Gelder natürlich nochmal gestiegen. Und was hat diese 500 Millionen jährlich beigetragen zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wenn ich Herrn Ridder vorhin richtig verstanden habe, wenn es ein Missverständnis ist, korrigieren Sie mich bitte, hatten Sie angefangen mit, dass Sie damals da beteiligt waren an der Überwachung der NPD, weil man die vielleicht als Gefährdung für unsere Demokratie gesehen hat. Ja, die NPD ist doch nicht etwa durch die Verfassungsschutzbehörden zurückgedrängt worden, sondern durch die Gesellschaft und durch die Wähler. Sie haben völlig recht, damals hatte sie immerhin nennenswerte Prozente. Die sind aber nicht deshalb zurückgegangen, weil sie im Verfassungsschutzbericht stand, sondern weil die Bürger dieses Staates glücklicherweise erkannt haben, was sie für einen Unfug treiben und hat sie zur Bedeutungslosigkeit gemacht. Das heißt, mit dieser 500 Millionen jährlich wird nichts erreicht zum tatsächlichen Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das war nur eine Ergänzung von mir. Dann habe ich eine Frage an Sie. Sie haben mit für mich überzeugender Emotion sich erregt darüber, dass der Verfassungsschutz bisher eigentlich immer nur alles falsch gemacht hat. Woraus, dass er seit 65 Jahren seine wirkliche Aufgabe, zumindest wie sie Herr Ridder sieht, nämlich Schutz unserer demokratischen Grundordnung, Frühwarnsystem nicht erfüllt hat, sondern stattdessen Gesinnungspolizei gewesen ist und. Und Sie sagen, warum geben wir, die HU und viele andere glücklicherweise, ihm nicht eine Chance, nun endlich in Zukunft mal das Richtige zu tun? Warum glauben Sie oder warum erwarten Sie von uns ein Vertrauen, dass das möglich ist? Wir haben erstmals 1981 ein Memorandum zur Reform des Verfassungsschutzes vorgelegt. Damals glaubten wir auch noch, er ist reformfähig. Seit 1991 glauben wir das nicht mehr und heute im Jahr 2016 noch viel weniger. Es hat doch so Unmengen Skandale gegeben, wie Sie bestätigen. Jedes Mal wurde gesagt, wir müssen eine Reform machen. Und jedes Mal kam aus der Reform heraus, auch im November 1915 mit dem letzten Verfassungsschutzreformgesetz und jetzt nochmal, dass nichts reformiert wird, dass er offenbar nicht reformierbar ist. Mit welchem Argument wollen Sie uns überzeugen, dass er so reformiert werden kann, wie Sie selbst sich das vorstellen?
Ja, ich suche mir und kann mir nur aus Zeitgründen natürlich einige Argumente, die vorgetragen worden sind, herausgreifen. Ich nehme als ersten Punkt die Frage Frühwarnsystem. Unbestritten bisher auch für mich nicht erkennbar, dass der Verfassungsschutz dieser Aufgabe gerecht worden ist. Müssen oder können wir daraus den Schluss ziehen, dass er das auch in Zukunft nicht leisten kann? Das ist doch die Frage. Und da gehe ich in der Tat davon aus. Ich hatte das angedeutet. Wenn es gelungen ist, etwa einem Mann wie Herold, einen völlig verkommenen und am Boden liegenden Polizeibereich in einer Weise zu reformieren und auf die Zukunft vorzubereiten. Warum ist das nicht Möglichkeit? Leider kann ich bei meinem Alter das nicht mehr als Aufgabe stellen. Aber warum ist es nicht möglich, auch in diesem Bereich wirklich ein Reformkonzept auf die Welt zu bringen? Man könnte einen ganz einfachen, kleinen Ansatz und Versuch schon machen in Thüringen. Er wird ja auch versucht dort, am Beispiel V-Leute etc. Also wenn jemand auf mich hören würde in Thüringen, dann würde ich denen wirklich ein sehr viel weitergehendes Konzept vortragen können. Aber ich weiß aus den Koalitionsverhandlungen, es ist dort aufgrund der Konstellation in den Anfängen stecken geblieben ist. Aber die Chance besteht doch. Und wenn wir jetzt mal, wir haben Martina Renner heute Morgen gehört, doch, Sie haben sie auch gehört. Ja, da ist doch, das muss man doch sehen, da ist doch ein Potenzial in Person und Programm. Und wenn es politisch zu R2G kommt in diesem Land, dann ist doch eine Chance gegeben in dieser Richtung. Ja, warum soll Frau Renner nicht parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium werden? Frage ich einfach mal, warum nicht? Ich würde es sehr, ja, aber natürlich wird dies so kommen können. Die SPD wird den Innenminister stellen wollen aus ihrem Staatsverständnis, aber wir kennen die Konstruktion, dass dann Koalitionsparteien gleichsam zur Kontrolle. Also ich will nur mal einzelne Punkte andeuten, damit Sie sehen, wie politisch ich die Dinge sehe und wie nach vorne gerichtet ich die Dinge sehe. Da komme ich zum nächsten Punkt, das fehlt mir eigentlich bei allen Schilderungen im Grundrechte-Report, auch hier meiner Kollegin von der Linken und auch bei Gössner auf. Also, bitte?
Nicht von der Linken.
Sie nicht?
Nee, von der Vereinigung der Verfolgten.
Ja, aber ich hatte gelesen in Hamburg, dass Sie irgendwie Mandat haben oder so, nicht?
Ich habe da kein Mandat, ich bin da Mitglied, aber das hat mit der VVN nichts zu tun.
Ja, wollen wir. Das
hat sie noch nie im Grundrechtsreport.
Ja, nein, aber und die Ergänzenden. Also bitte, wir wissen doch, worüber wir reden. Nämlich wir reden darüber, ob wir nicht doch auch den Mut haben sollten zu sagen, der Kalte Krieg ist zu Ende. Und auch die Nachwehen, und das spürt man doch bei Gössner und all den Schwachsinn, der da zitiert, da spürt man doch, dass es wirklich letzte Relikte sind, die doch hoffentlich, und davon gehe ich schon aus, nun wirklich bald überwunden worden sind. Und auch bei Ihnen, ich habe ja nun mit der VVN zu tun gehabt im indirekten Sinne. Ich war bei der Ebert-Stiftung, hatte ich glaube ich angedeutet, heute Morgen, 5 Jahre lang. Und bei der Ebert-Stiftung hatte ich die große Chance, mit ehemaligen hohen KPD-Funktionären viele, viele Stunden beim Schnaps und so weiter zusammenzusitzen. Kurt Müller, der ehemalige stellvertretende KPD-Vorsitzende, der von Ulbricht hier nach Berlin gebeten wurde, aber er kam dann nicht mehr zurück. Also Jo Schölmerich als Arzt hier an der Charité, tief überzeugter Antifaschist und KPD-Mann, wurde von den Nazis als erstes eingebunkert und nach 1945 landete er in Vorkuta. Sie können es nachlesen in seinem Buch im DTV-Verlag als Arzt in Vorkuta. Also ich kenne mich mit der Geschichte, die Sie etwas ausgeklammert haben in diesem Bereich, nämlich der der Tatsache, dass mindestens in der West-VVN in der Anfangsphase wir doch, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich, eine erhebliche Steuerung aus diesen Bereichen hatten. Das ist lange überwunden jetzt, ja, gehört aber zur historischen Wahrheit dazu. Und ich gehe davon aus, dass diese ganzen Dinge wirklich langsam zu Ende sind.
Kurze Unterbrechung, bitte? Sie sollen dann sofort weiterreden, ja, weil Sie hatten ja angefangen auf meine Frage, warum vertrauen wir nicht auf eine Reformation, auf eine Reform? Ja, ja. Könnte doch bei Rot-Rot-Grün was rauskommen? Gut, ich will das nicht bewerten, ich glaube nicht. Warum vertraue ich aus allerneuester Zeit nicht darauf? Wir haben die NSU-Untersuchungsausschüsse in den Ländern im Bund, allgemeiner Aufschrei, insbesondere zu drei Themen. Der Verfassungsschutz finanziert die Rechten, die dadurch damit ihre Bestrebungen finanzieren. Der Verfassungsschutz wird nicht kontrolliert. Der Verfassungsschutz beschäftigt kriminelle V-Leute und das muss geregelt werden. Allgemeine Auffassung steht in allen Berichten drin. Was kommt im Verfassungsschutzreformgesetz vom November 2015 raus? In Wirklichkeit Legalisierung von sowohl verdeckten Ermittlern wie V-Leuten, dass sie kriminelle Taten begehen dürfen. Legalisierung, dass auch wenn sie kriminelle Taten begangen haben, sie extra noch eingestellt werden dürfen. Legalisierung, dass sie weiterhin finanziert werden dürfen, denn dort steht drin, sie dürfen dann nicht finanziert werden, wenn sie ausschließlich vom Verfassungsschutz bezahlt werden. Das gibt es natürlich nicht. Mindestens Hartz IV bekommt jeder von denen oder er hat eine andere Tätigkeit. Es ist im Bundestag ausdrücklich gesagt worden, schreibt rein, wenn sie wesentlich vom Verfassungsschutz finanziert werden. Nein, nicht einmal das kam rein. Also auch keine finanzielle Bremse. Keine bessere Kontrolle. Wie soll ich da noch an eine Reformfähigkeit glauben?
Herr Moderator, wir beide kennen den Paragraph 9, ich glaube 9b. Ich stimme Ihnen voll zu. Nichts ist als Antwort auf die strukturellen Probleme der bisherigen Praxis im Empowerment-System. Nichts ist im Grundsatz geregelt und gelöst. In einem Punkt allerdings ist auf Länderseite doch Erhebliches in Bewegung gekommen, was das auch Bremen und Nordrhein-Westfalen, wenn Sie sich das genau ansehen, da hat man gerade in Bremen kommt man zu dem Ergebnis, dass die Mitglieder des Kontrollgremiums faktisch zu V-Mann führen werden, denn dort wird ein V-Mann dort wird der Einsatz von V-Leuten parlamentarisch in einer Weise begleitet, sage ich mal, sehr vorsichtig, was ich begrüße. Und die Richtung stimmt, aber sie stimmt Ihnen wirklich nur in ganz, wie man sieht an diesem Beispiel, auch Nordrhein-Westfalen, sie stimmt am ganz kurzen Ende oder am langen Ende, wie Sie wollen, aber hat überhaupt nicht die Wucht erreicht. Und ich muss natürlich, im Unterschied zu Ihnen, bin ich auch nicht nur in diesen Ausschüssen, sondern im politischen Bereich ganz stark, was das V-Mann-System, wie es praktiziert worden ist, tätig. Und ich kann nur sagen, wir sind alle gescheitert mit dem grundlegenden Ansatz, dieses V-Mann-System grundlegend abzuschaffen.
Ja, dazu vielleicht eine Anmerkung. Also das, was in Bremen da gesetzt geworden ist, ich war damals in der Innendeputation und hatte mich damit auch mit zu beschäftigen, halte ich für problematisch unter Gewaltenteilungsproblemen. Das halte ich für gar nicht gelungen, wenn die Legislative sich sozusagen exekutiver Dinge bemächtigt und praktisch über den V-Mann-Einsatz.
Aber damit können wir leben. Ja. Aber die höhere Kontrollfunktion, auf die kommt es doch an.
Ja, gut, aber damit kann ich wiederum nicht leben, mit dieser Auflösung der Gewaltenteilung. Das geht meines Erachtens nicht. Aber jetzt nochmal zur Reformierbarkeit. Ich möchte nur kurz daran erinnern, in Niedersachsen, Anfang der 90er Jahre, gab es mal eine Verfassungsschutzreform, die man wohl so bezeichnet bezeichnen kann. Und zwar positiv gesehen. Ich war unmittelbar daran beteiligt, an der Gesetzesentstehung als damaliger rechtspolitischer Berater und einer Regierungsfraktion. Und wir haben das tatsächlich hingekriegt, den Verfassungsschutz in allen Teilen zu reformieren. Das heißt einmal personeller Abbau, nachdem er vorher aufgefallen war mit vielen, vielen Skandalen Ende der 80er Jahre. Wir haben personell abgebaut, wir haben Teile der Belegschaft in den Umweltbereich transformiert. Das heißt, wir hatten immer gesagt, hinter vorgehaltener Hand, da gibt es auch was zu schnüffeln. Und finanzielle Reduzierung und vor allem, wir haben die Eingriffsschwelle, ab der der Verfassungsschutz tätig werden durfte, hochgeschraubt. Das heißt, der Gesinnungsbereich ist weitgehend ausgeschaltet geworden und das ist wirklich ein Novum. Es gibt noch ein Beispiel, glaube ich, Schleswig-Holstein. Das heißt, erst ab einer bei Gewaltorientierung und aggressiv-kämpferischem Verhalten gegenüber Verfassungsgrundsätzen. Das heißt, damals war der Verfassungsschutz, hatte der nur noch wenig zu tun. Das muss man sagen. Also sie waren demotiviert, das habe ich damals mitgekriegt. Und es hat nur leider dieses Gesetz, ich glaube, ein Jahr lang gehalten. Dann, na ja, vielleicht waren es auch anderthalb. Und dann kam die SPD-Alleinregierung damals, von dem ich jetzt rede, von der Reform, das war Rot-Grün. Danach kam die SPD allein, dann wurde es wieder üblich geregelt und eben diese Reform wieder zurückgenommen. Aber es gäbe Ansätze, zumindest diesen Gesinnungsbereich zu reduzieren bzw. rauszunehmen. Das wäre wirklich ein, ich finde das immer noch einen guten Ansatz, wenn er natürlich noch längst nicht ausreicht.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, Kontrolle. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg im letzten Juli, 15. Juli, von der Abschiebung eines Gesetzes gehabt zur Transparenz des Geheimdienstes. Es wurde jetzt in Baden-Württemberg eine parlamentarische Kontrollkommission eingeführt. Etwas, was in den meisten Bundesländern jetzt der Fall ist, ein paar noch nicht, aber sozusagen zum Standard gehört, um sich hier des Problems zu bemächtigen. Und jetzt, da gibt es eigentlich nur Döntgens, die man dazu erzählen kann. Dieses Gesetz ist nirgendwo, nachdem es verabschiedet worden ist, irgendwo öffentlich gemacht worden. Es ist im sozusagen Gesetzblatt abgedruckt worden und dann nirgendwo. Es gab von allen vier Parteien, die dazu gestimmt haben, also sozusagen Rot, Grün, Schwarz und dann haben wir noch die Blau-Gelb noch gehabt, ja. Es gab von niemandem irgendwo auch nur eine Presseerklärung dazu. Wir haben jetzt ein Gesetz gemacht, das heißt mehr Kontrolle der Geheimdienste, Angleichung des Standards. Das ist sozusagen das Transparenzverständnis von damals noch grün-rot gewesen. Jetzt ist es jetzt in grün in schwarz überführt. Okay, das, was man noch dazu sagen muss, wenn Kontrolle so aussieht, wie es dann dort drin steht, nämlich wenn die Beamten, also wenn das Parlament, wenn die Kommission einen Beamten des Verfassungsschutzes anhören will, dann muss sie das vorher der Landesregierung mitteilen. Solche Kontrollen kann man vergessen. Also wenn Reformen so aussehen, dann lieber besser keine, dann würde ich sagen Abschaffung. Ja, natürlich mit allen Problematiken.
Ja, also ich fühle mich jetzt doch genötigt, noch mal irgendwie zu Ihren Bemerkungen was zu sagen. Also ich spreche mir als Linke an, weil Sie gegoogelt haben, dass ich Mitglied einer Partei bin. Es hat schlicht und einfach mit der VVN nichts zu tun. Ja, ich bin Mitglied einer Partei, weil es Dinge gibt, die mir wichtig sind, außerhalb von dem, was Auftrag der VVN-BDA ist. Weil die VVN-BDA ist eine Bündnisorganisation mit einem spezifischen Thema, das ist der Antifaschismus. Und was ich sonst in meinem Leben denke, hat da im Zweifel nichts verloren. Deshalb bin ich außerdem auch noch Mitglied einer Partei. Ich war früher übrigens auch Mitglied einer anderen Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ja, also wo ich aus gutem Grund nicht mehr Mitglied bin. Das heißt, es wird sogar auf diesem Podium jetzt schon mal gleich versucht, die VVN sozusagen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Naja, nur Entschuldigung, ich habe hier überhaupt nichts von den Linken erzählt und Sie sprechen mich an als Vertreterin der Linken. Nein. Das ist das eine. Und das zweite ist, um auch nochmal in die Anfangszeiten der VVN Bund der Antifaschisten zu kommen. Wir haben jetzt gerade in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung in Bayern recherchiert, dass zum Beispiel in allen Parteien, Parteien, die in Bayern die bayerische Verfassung verabschiedet haben, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie verabschiedet worden sind, Mitglieder der VVN, Bund der Antifaschisten, an der Erarbeitung und Verabschiedung dieser Verfassung beteiligt waren. Also von daher kann man gerade für die Anfangszeiten von einer eindeutigen Steuerung, glaube ich, überhaupt nicht sprechen. Dass es natürlich im Rahmen sozusagen des Kalten Krieges zu Polarisierungen und Verengungen und so weiter und so fort gekommen ist, vollkommen unbestritten und unbestreitbar, ja, dass es in der VVN immer viele Kommunistinnen und Kommunisten gegeben hat, ist auch völlig unbestritten und unbestreitbar, allein schon deshalb, weil der deutsche Widerstand zu einem erheblichen Teil aus ihnen bestanden hat und sich eben in dieser Organisation wiedergefunden hat. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe das jetzt ehrlich gesagt gerade schon wieder als ein Teil dieser systematischen Diffamierung empfunden. Ja, wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. War mir wichtig.
Sie noch mal kurz. Ja, so, den darf ich noch mal, das lag mir völlig fern und da entschuldige ich mich, wenn ich da dann das also falsch in den Blickwinkel genommen habe. Nein, ich würde gerne anderen noch mal, ich habe ja viel beigetragen, wer noch eine Frage hatte, auch im Publikum, würde ich gerne aufnehmen und da jetzt nichts monopolisieren.
Gut, da die nächste Veranstaltung erst um 16 Uhr beginnt, glaube ich, können wir ruhig ein bisschen überziehen. Wir gehen ins Publikum. Bitte Sie dort vorne. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo hier Mikrofone haben. Sieht nicht so aus. Also bitte aufstehen und laut sprechen.
Ist ja im Grunde genommen auch die Grundrechte zu schützen und zu wahren. Und die Grundrechte sind ja konzipiert als Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat. So. Und für mich bedeutet das, wenn dann, wie schon erwähnt worden ist, die Meinungsfreiheit und damit auch der Gesinnungsbereich tangiert wird, kommen wir in ein großes Problemfeld. Denn die Leute, die dann entscheiden, welchen Maßstab sie anlegen, weil sie in einer Position sind, das zu dürfen und auch dementsprechend hoheitlich zu agieren, das ist ja das eigentliche Problem, weshalb das als Terror empfunden wird. Denn diese Menschen, da arbeite ich jetzt mit einer Hypothese, allein schon in ihrem Alter, wenn sie eingestellt werden, sie haben meiner Meinung nach nicht unbedingt in ihrer Mehrheit die charakterliche Reife, um mit solchen Dingen überhaupt umgehen zu können, gerecht umgehen zu können, mit einer gewissen Differenziertheit, mit einer menschlichen Reife und so weiter, was eigentlich Voraussetzung sein müsste, um nicht Unrecht zu tun oder möglichst wenig Unrecht zu tun. So, das heißt, wenn man sich auch dann anguckt, noch die Traditionen, mit denen die ganzen Repressionsorgane, also auch da nutzen auch die ganzen Gesetze nichts, LKA-Gesetz nicht, BRKA-Gesetz nicht, Bundesverfassungsschutzgesetz nicht, auch die Länderverfassungsschutzgesetze nicht und das BND-Gesetz auch nicht und MAD-Gesetz auch nicht. Das nutzt all nichts, wenn im Grunde genommen diese Problematik nicht gesehen wird. Also ich sag mal so, wir haben die Tendenz von 1945 bis heute, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben noch den Menschen so konzipiert, dass man von der Unschuldsvermutung ausgeht. Ja? Wo sind wir heute gelandet? Heute sind wir beim Generalverdacht gelandet. Ja? Wie sollen, wenn man heute beim Generalverdacht landet, wurde heute schon erzählt, es kommen auch 14-Jährige in die Datei. Das sind Problemfelder, verstehen Sie? Dass diese Organisation als gut für den einen halt Gewalt, für den anderen als Terror empfunden wird, braucht dann nicht zu verwundern. Und muss noch kurz was ich noch fragen wollte.
Wenn Sie sich aber bitte kurz fassen, ja, damit noch jemand anders drankommt.
Also ich sag mal so, und wenn ich jetzt davon ausgehe, es hätte sich da was geändert, warum gibt es dann solche Fälle wie bei Ramelow, wo der Richter dann fragt, bis zu dem Kleinsten in der Hierarchie absteigend, was denn nun vorgelegen hat und alle müssen dann regelrecht ja, verlieren Sie Ihr Gesicht, ja, oder bei Herrn Gössner, ja, kann man auch nicht sagen, betreibt das 40 Jahre lang. Oder André Holm, ja, da sagt die Ehefrau, die wussten, dass dass nichts mehr vorlag und trotzdem was, das ist, stimmt, das wollte ich sagen, das steht über allem, es nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist das Schlimme, was dahinter steht, was als Gewalt oder Terror und so weiter empfunden wird, für die Leute, die wissen, dass sie im Grunde genommen Opfer dieser Strukturen sind.
Geben Sie bitte das Mikrofon dem Herrn vor Ihnen, direkt vor Ihnen, der hatte sich auch gemeldet.
Ja, meine Frage geht auch an Herrn Ritter. Sie hatten Ihr Unverständnis darüber geäußert, dass die Gefährdungen vom Staat ausgehen oder eben zum Beispiel vom Verfassungsschutz. So wie ich unsere Geschichte seit dem letzten Weltkrieg erlebt habe, geht für mich die stärkste Bedrohung in der Tat von dem NSU ausgegangen. Und ich bedauere, dass das immer noch nicht hinreichend geklärt wird, das gesamte Umfeld, sondern lediglich da 4 Leute vor Gericht stehen. Das ist für mich, und das, der Verfassungsschutz hätte die Chance gehabt, das Ganze aufzuarbeiten und sehr zeitig aufklären zu können, aber rein zufällig hat der NSU sich ja selber aufgeklärt. Ihr Gegenargument war denn, man brauchte trotzdem, Sie gestehen zwar die Leichen im Keller zu, aber man brauche trotzdem im Blick aufs Internationale den Verfassungsschutz und brachten da die Flugzeugentführung nach Mogadischu an. Das war, da ist die GSG 9 ja tätig geworden und nicht der Verfassungsschutz, den wir dafür gebraucht hätten. Und Helmut Schmidt hat das damals auf seine persönliche Kappe genommen. Auch dazu braucht man eigentlich keinen Verfassungsschutz für solche Bedrohungen. Und ansonsten, was ist denn eigentlich in unserem Land, was nicht durch, sage ich mal, Gott sei Dank, unsere guten Journalisten, die es noch hinreichend gibt, aufgeklärt? Wir brauchen keinen Verfassungsschutz, um aufzuklären, wer Herr Bachmann von der AfD gewesen ist. Das haben wir bei Zeiten aus der Zeitung erfahren, bevor der Verfassungsschutz überhaupt wüsste, was die AfD ist.
Vielen Dank. Bitte 2 Reihen rückwärts. Stopp. An die Dame dort neben Martin Kutscher. Und dann zunächst Antwort durch Herrn Ritter oder durch andere von uns. Bitte.
Ja, vielen Dank dem Podium für die profunden Beiträge. Ich fand, ein Argument war noch nicht ganz zu Ende diskutiert, und zwar der Hinweis von Herrn Ritter, dass eine gewisse Legitimation der Dienste durch die internationalen Kontakte kommt, die nicht so einfach zu ersetzen sind. Da wünschte ich mir noch eine Antwort, ob es inzwischen nicht längst so ist, dass diese Duplizität der Apparate auch international längst besteht. Also haben wir nicht Europol, haben wir nicht alles, was wir bei den Geheimdiensten international haben, an Kontakten längst auch bei der Polizei? Und ist es nicht eine zusätzliche Gefährdung, dass diese beiden Apparate sich auch konkurrierend behandeln? Also der eine gibt dem anderen Informationen nicht weiter, weil er ja der Wichtigere ist. Also ist das wirklich ein Argument, dass diese internationalen Kontakte ganz wichtig sind? Also ich habe es bisher nicht so gesehen. Ich habe auch immer gesagt, alles kann die Polizei. Und dann wird mir immer gesagt, ja, aber woher willst du denn wissen, dass dann nicht, wenn es nur noch die Polizei gibt, die also genauso sich verselbstständigt und genauso gesinnungsdienstlich tätig wird, wie jetzt die Geheimdienste? Und das ist immer noch so eine Frage, die für mich nicht beantwortet ist. Ich hoffe, dass es nicht so kommen würde. Vielleicht ist ein Dienst zu kontrollieren leichter als 2. Aber ob wir die Polizei dann eben richtig demokratisch kontrollieren können, ist irgendwie auch noch offen, oder nicht?
Danke, Herr Ritter, bitte zunächst, und dann will ich auch von mir aus 2 Sätze sagen.
Ja, ich fange mal bei der letzten Fragestellung an. Gerade in der internationalen Zusammenarbeit oder angesichts der Tatsache, und das muss ich wirklich nicht ausführen, dass wir eine Internationalisierung des Gewaltphänomens in all seinen Ausformungen, in einer ganz differenzierten und komplexen Art ja haben, hat ja doch dazu geführt und weltweit dazu geführt, hat doch dazu geführt, dass die Notwendigkeit der verstärkten Zusammenarbeit heute unstrittig ist. Und wenn das so ist, hat natürlich auch Deutschland in dieser komplexen Situation, die Frage zu beantworten, wer ist hier der Ansprechpartner für eine solche weltweite Zusammenarbeit. Und wer den Verfassungsschutz, den Inlandsgeheimdienst dem es jetzt wegnimmt, das haben Sie jetzt richtig angedeutet und auch in den Begründungen höre ich das immer wieder, zur Polizei, ist alles Polizeisache. Ich sage, wer sich heute das Bundeskriminalamt genau anguckt in seinen Möglichkeiten und rechtlichen Instrumenten, der weiß in der Tat, dass das BKA heute faktisch auch die gleichen Möglichkeiten hat wie ein Geheimdienst, sogar noch mehr. Sogar noch mehr. Deswegen haben einige Verfassungsrechtler ja auch auf einmal, gerade in Brandenburg habe ich das jetzt gesehen, in Stellungnahmen von Amadeus Wolf und so weiter, die Wolf sind richtig erschrocken und sagen, Mensch, wir müssen da was tun. Das heißt, die Frage der parlamentarischen Kontrolle des Bundeskriminalamts und so weiter stellt sich natürlich in diesem Zusammenhang. Aber gut, ich bin auch ein Freund der Polizei. Ich habe die Polizei immer mehr gemocht als den Verfassungsschutz, um das mal als persönliche Anmerkung zu machen. Aber da entstehen ja Probleme, denen muss man sich auch stellen, wenn man den einen Laden abreißt, ja, und alles dem anderen gibt. Da muss man doch mal sich mal genau befragen lassen auch, wie sieht's denn da mit der Kontrolle etc. aus. Jetzt will ich aber mal, und das hatte ich vorhin angedeutet, die Partnerdienste. Früher hatten wir befreundete Dienste und gegnerische Dienste in der Zeit des Kalten Krieges, als ich da zusammen. Jetzt haben wir Partnerdienste weltweit und kriegen Informationen auch. Die sind gleichermaßen Freunde wie Befreundete. So. Jetzt kriegen wir, nehme ich mal ein Beispiel, was im NSU-Untersuchungsausschuss auch angedeutet worden ist. Ralf Wohlegen, Wolle genannt, nimmt an einem Treffen der Neonazisten aus Europa in Südtirol teil. Der normale Vorgang ist, dass der italienische Dienst schon bevor das stattfindet, die Partnerdienste befragt. Hier liegen Informationen vor über Besucher, die angekündigt worden sind und so weiter. Bitte teilen Sie uns Ihre Erkenntnisse über den Personenkreis mit. Meine Frage, wo geht der italienische Partnerdienst jetzt hin? Wen befragt er in dieser Republik? Das BKA? Die Polizei? Nachdem die nur, wie wir ja immer wieder hören, zuständig ist für Gewalt, für Straftat und so weiter. Oder die Organisation Blood and Honor, ja, wird hier ins Spiel gebracht, dann fragt natürlich ein Dienst, ja, wer versteckt sich denn dahinter, was ist das für eine Gruppierung, für eine Organisation? Und dann haben wir gesehen, nach 2001, die Politik entschieden hatten, wir machen einen Verbotsantrag gegen Blood and Honor, da hat das BKA den Ermittlungsauftrag bekommen, nun hat es Strukturermittlungsverfahren in dem Zusammenhang auch. In dem Ordner gab es nur einen Deckblatt vorne, mehr war da nicht drin, weil die Polizei nicht mehr wusste. Aber der Verfassungsschutz war bereits unter die Oberkante voll mit Informationen zu der Organisation Blood in Honor. Also ein wieder auch ein Beispiel, wie schwierig es ist, einfach zu sagen, Nachrichtendiensten nehmen wir da raus. Und nicht nur intern, sondern in der Zusammenarbeit stellen sich Probleme über Probleme.
Also zu dieser Frage, brauchen wir den Verfassungsschutz, damit wir eine internationale Zusammenarbeit haben? Das war jetzt ja mehrfach die Frage, ist erstens festzuhalten, Herr Ritter, ich denke, Sie stimmen dem zu, kein anderer Staat hat eine unserem Verfassungsschutz vergleichbare Verfassungsschutzbehörde, nämlich einen Inlandsgeheimdienst zur Bespitzelung seiner eigenen Bürger. Keiner. Sie vermischen etwas. Jeder Staat hat einen Geheimdienst, so wie wir auch den BND haben. Sie haben das vorhin angesprochen, der ist heute nicht Thema und wir haben außerdem den MAD. Aber wir sollten nicht durcheinander bringen, der Verfassungsschutz hat eine einzige Aufgabe, im Inland unsere eigene Bevölkerung zu überwachen hinsichtlich der Bedrohung oder Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das hat kein anderes Land in Europa oder auch in den USA, meines Wissens auch nicht Russland, um mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen. Zweitens, die internationale Zusammenarbeit. Natürlich Müssen wir heute für alle Gefährdungen mehr international zusammenarbeiten? Aber wieso brauche ich deshalb eine deutsche Verfassungsschutzbehörde? Erstens, um das auch nochmal zu erwähnen, die meisten Informationen, etwa vom amerikanischen Geheimdiensten, gehen beim BND oder beim BKA ein und nicht etwa beim Verfassungsschutz. Und soweit sie beim Verfassungsschutz bisher eingehen, gehen sie eben in Zukunft beim BKA ein, welches nämlich zuständig ist für wirkliche Gefahren, nicht für Gesinnungspolizei. Und drittens, ja, die Frage wurde ja auch angesprochen, verlagere ich dann nicht das Problem auf die Polizei? Da hat Herr Ritter völlig zu Recht bereits darauf hingewiesen, dass die Polizei heutzutage im Gegensatz etwa, ich greife mal das Jahr 1980 heraus, weitgehend die gleichen Befugnisse, Klammer auf leider, Klammer zu, schon hat wie unser Inlandsgeheimdienst. Das heißt, sie hat natürlich verdeckte Ermittler, sie hat V-Leute, sie kann abhören, aber, und das heißt erstens, ich brauche da keine neuen Befugnisse aufzubauen. Das wird ja häufig argumentiert, wenn ihr die Verfassungsschutzbehörde abschafft, dann müsst ihr ja auf der anderen Seite wieder was aufbauen. Nein, müssen wir nicht. Das ist alles heute schon da, Klammer auf, leider, Klammer zu. Zweitens, die Polizei ist eben kein Geheimdienst. Das heißt, sie lässt sich besser kontrollieren. Und wenn aus polizeilichem Handeln etwas entsteht, spätestens dann, in der Regel schon vorher, dann haben sie auch vollen Einblick, während der Verfassungsschutz eben als Geheimdienst geheim ist und geheim bleibt, trotz sehr eingeschränkter Auskunftsrechte. Und das bedeutet, lieber habe ich Befugnisse bei einer seit Jahrhunderten bestehenden Organisation, die spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts rechtlich eingehegt und überwacht und kontrollierbar ist, als bei einem Geheimdienst. Ich glaube, jetzt wollte noch Rolf Gessner.
Zu ergänzen, natürlich ist es im Prinzip ein Problem, wenn dann angenommen, der Verfassungsschutz existiert nicht mehr oder nur noch sehr rudimentär, dass möglicherweise vieles auf die Polizei verlagert wird. Erstens ist es richtig, die Polizei hat schon viele Befugnisse, was nicht durchgängig akzeptiert werden kann eigentlich. Nur die Frage bleibt, wird sie möglicherweise dann doch zu einer Gesinnungspolizei ausgebaut? Das wäre die große Gefahr, die gelte es auf jeden Fall zu verhindern. Also von wegen Eingriffsschwelle, ne? Verdacht oder tatsächlich Anhaltspunkte. Also das darf natürlich überhaupt nicht passieren, denn das ist nicht Polizeiarbeit. So, das zum einen und zum anderen, die Kontrolle über polizeiliches Handeln ist meines Erachtens nach wie vor defizitär. Das heißt, auch hier muss jetzt schon meines Erachtens nachgebessert werden. Und das ließe sich auch durchaus machen, denke ich. Aber würde da der Verfassungsschutz wegfallen, müsste die Kontrolle entsprechend ausgestaltet werden.
Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben, auch noch über die ursprünglich festgesetzte Zeit hinaus. Ich hatte Ihnen ausdrücklich das Mikrofon zukommen lassen, deshalb noch eine letzte kurze Frage, bitte.
Ja, eigentlich wollte ich keine Frage stellen, sondern nur eine Gegenrede gegen, nicht gegen Herrn Ritter, sondern gegen Herrn Müller-Heidelberg führen. Wenn Sie sagen, dass Sie die Reue des Herrn Ritter über die Sünden des Verfassungsschutzes gerne zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, Sie sind da seinem Charme erlegen, mit dem er uns die Sünden des Verfassungsschutzes untergejubelt hat, nach dem Motto, Jungs, wir haben Fehler gemacht, aber lasst uns so weitermachen. Ich will auch was Lobendes über Herrn Ritter sagen. Ich meine, er hat es verdient. Der einzige Satz, bei dem ich ihm gerne applaudiert hätte, wäre, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Ja, Herr Ritter, Sie haben recht. Wir leben in zwei verschiedenen Verfassungswelten. Ihr Beispiel, das Sie gebracht haben, dass in Dresden die verfassungsmäßige Ordnung in Frage gestellt worden ist, gibt mir dafür einen Anhalt. Das letzte Ereignis, das ich bei Dresden registriert habe, war am 3. Oktober zum Tag der Einheit. Da sind Merkel und andere beschimpft worden. Merkel muss weg, Volksverräter, und wir sind das Volk. Was an diesen Äußerungen hat denn unsere verfassungsmäßige Ordnung in Frage gestellt? Ich bitte Sie, ist das Ihre Ordnung, die Sie ändern wollen? Das Zweite, was Sie bekannt haben, war, Sie stört am meisten, wenn gesagt wird, und es schmerzt Sie sogar, dass der Staat der eigentliche Terrorist ist. Ich würde gerne in dieser Wunde noch ein bisschen rumstochern. Wenn Sie die Zahl der verfassungswidrigen Gesetze der vergangenen Jahre nur einmal Revue passieren lassen, was haben Sie denn für einen Eindruck, wo die Verfassungsfeinde sitzen? Das Bundesverfassungsgericht ist die einzige Instanz, die diese Verfassungsfeinde ständig neu rekrutiert. Und die Jungs machen es sich so einfach, sie schaffen immer wieder neue verfassungswidrige Gesetze. Die Regierung wäre eigentlich Objekt ihrer Begierde. Da sitzen die Jungs, die die Verfassung stets und ständig in Frage stellen. Und noch einmal, Staatsterrorismus. Diese Verfassung ist Ihnen zum Schutz aufgegeben. Als wir 1993 völkerrechtswidrig in den Jugoslawienkrieg einzogen, wo war da Ihr Protest? Als wir in Libyen Unterstützungsmaßnahmen ankündigten, für Syrien in völkerrechtswidrigen Kriegen Unterstützung ankündigten für die, durch die Regierung, wo war da Ihr Prozess, Ihr Protest? Alles das fasse ich unter Staatsterrorismus. Sagen Sie mir mal, welcher Verfassungsordnung hängen Sie eigentlich an?
Vielen Dank. Das war vielleicht ein schönes, wenn auch in Teilen vielleicht überspitzt ist, aber ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals und bitte gehen Sie jetzt nicht nach Hause, sondern gehen Sie in eins der nächsten Panels, die um 16 Uhr anfangen, und kommen Sie heute Abend zur Verhandlung in der Gorki, Maxim Gorki Theater, Geheimdienste vor Gericht. Ich glaube, nach dem, was ich gehört habe, es wird spannend. Ich danke Ihnen.